Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 12. Juni. Und an dieser Stelle sage ich normalerweise, wie jeden Freitag hören Sie Robin Alexander. Aber das ändert sich jetzt. Dazu später mehr. Erst einmal zu den Themen der Woche und des Tages. Am Anfang ging es um Polizeigewalt. Doch in dieser Woche entlud sich der Zorn vieler Demonstranten der Black Lives Matter-Bewegung an Denkmälern. In den USA wurden mehrere Statuen von Christoph Kolumbus vom Sockel gestürzt.
That breaking news is out of Richmond tonight, where protesters have torn down a statue of Christopher Columbus in Bird Park.
Aber auch im britischen Bristol, wo der Sklavenhändler Edward Colston durch die Straßen gerollt und unter Jubelschreien im Hafenbecken versenkt wurde. Für die Demonstranten eine längst überfällige Aktion.
Black people have to walk these streets. Black slaves built Bristol. We have to walk these streets and see that statue of Colston's every day. That statue is a kick in the face to all black people.
Die Politik folgt der Straße so schnell sie kann. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat sofort eine Überprüfung der Statuen und Straßennamen in der ganzen Stadt angeordnet. Was nicht mehr politisch korrekt ist, soll abmontiert werden. Cancel Culture heißt diese Bewegung, Löschkultur. Sie hat ihr Zentrum in den USA. Beim großen Streamingdienst HBO kann man sich seit dieser Woche nicht mehr vom Winde verweht herunterladen, weil dort ein zu idyllisches Bild der Südstaaten gezeichnet wird. Der Forderung, Militärbasen umzutaufen, die nach Generälen der unterlegenen Seite im amerikanischen Bürgerkrieg benannt sind, hat Donald Trump hingegen eine scharfe Absage erteilt. Ebenso der Forderung seiner demokratischen Gegenspielerin Nancy Pelosi, 11 Statuen von konföderierten Führungsfiguren vom Capitol Hill entfernen zu lassen.
The American people know these names have to go. This is a perfect time for us to move those statues.
Auch das eine Steilvorlage für Trump. Die ganze Debatte ist ein Geschenk für den Präsidenten. Nach der Corona-Krise war Trump schwer angeschlagen. Hätten die Demokraten die Präsidentschaftswahl im November zu einer Abstimmung über Trumps Krisenmanagement gemacht, hätten sie alle Chancen gehabt. Stattdessen fangen sie wieder einen Kulturkampf an. Den aber haben sie schon vor 4 Jahren einmal verloren. Und das hören Sie heute noch bei mir. In einer Sondersitzung will das Kabinett heute das Konjunkturpaket auf den Weg bringen. Wir sprechen vorher mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier über den Plan.
Wir werden feststellen, dass wir in Deutschland in puncto Arbeitslosigkeit sehr viel besser wegkommen als fast alle anderen europäischen Länder und insbesondere auch die USA.
Außerdem hören Sie, warum das neueste Merchandising-Produkt der Metalband Rammstein ziemlich seltsam riechen könnte. Er würde es nie zugeben, aber er ist einer der Gewinner der Corona-Krise. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister. Denn vor der Krise blies dem dienstältesten Minister der Regierung der Wind heftig ins Gesicht. Seine Industriestrategie, bei der er europäische Champions vor dem Wettbewerb schützen wollte, war vor allem bei den Familienunternehmern durchgefallen. Seine CDU hätte ihn am liebsten im Kabinett durch Friedrich Merz ersetzt. Alles Schnee von gestern. Altmaier ist wieder oben auf. Jetzt sprechen auch Angela Merkel, Emmanuel Macron und die EU-Kommission von European Champions, die es zu schaffen gelte. Und die CDU ist im Umfragehoch. Auch weil Altmaier krisenbedrohten Mittelständlern unkompliziert mit Krediten ausgeholfen hat. Ob er sich trotzdem Sorgen macht, weil Deutschland in die größte Rezession seit Jahrzehnten rutscht und wie lange es dauern wird, bis die Volkswirtschaft wieder wächst, das hat Altmaier uns im Interview verraten. Guten Morgen, Herr Minister.
Guten Morgen, Herr Alexander.
Und bei dem Gespräch dabei ist noch jemand, nämlich Gabor Steingart, und der darf auch die erste Frage stellen.
Ja, morgen, Herr Altmaier. Ja, wir sind ja tapfer, also die Hörerinnen und Hörer sind tapfer, Sie sind auch tapfer. Uns interessiert tatsächlich ungeschminkt, wie ist die ökonomische Lage in Ihrer Einschätzung für dieses und fürs kommende Jahr? Stehen wir am Beginn einer wirklich tiefen weltweiten Rezession?
Die ökonomische Lage ist ernst, ja. Es ist die größte Rezession, an die sich unsere Generation erinnern kann. Die größte, seit der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Jedenfalls für Deutschland und Europa. Und auch weltweit ist es eine Rezession, die alles in den Schatten stellt, was wir die letzten 40, 50 Jahre erlebt haben. Das muss nicht bedeuten, dass es auf lange Zeit so bleibt. Es gibt die Chance, dass sich die Weltwirtschaft erholt ab dem letzten Quartal dieses Jahres. Aber dafür müssen wir hart arbeiten. Das wird nicht automatisch geschehen, das kann man nicht vorausberechnen. Aber wir können dazu mithelfen, beispielsweise durch unser Kraftpaket, das wir beschlossen haben in der Koalition, aber auch dadurch, dass wir in der Europäischen Union gemeinsam dafür sorgen, dass die Zeichen auf Wachstum und auf Stärkung des Binnenmarktes gestellt werden.
Der Kern des Konjunkturpaketes ist ja die Mehrwertsteuersenkung. Können Sie mal für den Hörer in einfachen Worten erklären, warum es das bringen soll? Weil die Leute sind ja nicht, haben ja nicht aufgehört zu kaufen, weil die Sachen zu teuer waren, sondern weil die Läden wegen Corona zu waren und weil Shoppen mit der Maske nicht so einen Spaß macht.
Anspruch, euer Ehren. Der Kern des Konjunkturprogramms war zunächst einmal die Hilfestellung für die kleineren und mittleren Unternehmen, für den Mittelstand in Deutschland. Dafür geben wir rund 25 Milliarden aus. Das wird sicherlich dazu beitragen, dass viele von denen wieder auf die Beine kommen. Zweitens haben wir uns vorgenommen, Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, auch dadurch zu helfen, dass wir ihre Investitionen unterstützen. Das wird einen Impuls setzen, ebenfalls in der Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden. Und dann haben wir uns gesagt, der Aufschwung soll bei allen ankommen. Er soll ankommen eben nicht nur bei Unternehmen und deren Beschäftigten, er soll auch ankommen bei den Bürgern, bei den Familien. Und dafür gibt es zwei Maßnahmen. Das eine ist der Kinderbonus von 300 Euro pro Kind und das zweite ist die Senkung, die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer. Der Gedanke dahinter ist, dass wir damit eine Möglichkeit schaffen, insbesondere auch den Kauf von langlebigen, höherwertigen Konsumgütern vorzuziehen. Ich bin überzeugt, dass die Steuersenkung das eine ist, dass aber in vielen Fällen der Handel dann auch noch mal eine Schippe drauflegen wird, weil ja auch ständig dort mit Werbeaktionen gearbeitet wird. Und das kann dazu führen, dass es attraktive Angebote gibt. Die muss man übrigens nicht nur realisieren beim Shoppen vor Ort, sondern das kann man natürlich auch online kaufen. Dann wird die Mehrwertsteuer genauso fällig und die Vorteile werden genauso realisiert.
Aber es gibt ja durchaus Zahlen, die uns besorgen müssen. Der Export ist brutal eingebrochen mit fast einem Drittel weniger gegenüber Vorjahr. Die Industrieproduktion geht zurück. Die Konsumenten, Robin hat es gesagt, können im Moment gar nicht shoppen. Wir haben ganze Branchen, die sind nach wie vor verschlossen. Die Reiseindustrie beispielsweise, die Konzertveranstalter. Die Befürchtung ist, dass davon ein Dominoeffekt ausgehen könnte. Ganz konkret gefragt, Herr Altmaier, Arbeitslosigkeit. Was ist Ihre Prognose? Wie viele Menschen werden aus dieser Kurzarbeit direkt in die Arbeitslosigkeit marschieren? Was kommt auf die Menschen dazu?
Das kann niemand vorhersagen, weil auch niemand weiß, wann der Wirtschaftsmotor wieder anspringt, wie lange es dauert, bis wir die Talsohle verlassen haben. Und deshalb müssen wir einen realistischen, aber gleichwohl optimistischen Kurs fahren. Wir befinden uns im Augenblick mitten in dieser Phase, wo der Shutdown, das Schließen der Geschäfte, der Wegfall von Nachschubverbindungen, Versorgungslinien sich bemerkbar macht. Das wird auch noch einige Wochen so weitergehen. Wir erleben zwar Lockerungen und Erleichterungen, aber in vielen Fällen ist es eben auf einem viel niedrigeren Niveau als vorher. In Gaststätten können zum Teil maximal ein Drittel oder die Hälfte der Gäste bewirtet werden. Das Gleiche gilt für viele Geschäfte. Es gilt aber auch für viele Unternehmen, die nach wie vor Kurzarbeit machen, weil der Absatz ihrer Güter eingebrochen ist. Auf dieser Grundlage haben wir unsere Maßnahmen entwickelt. Und ich glaube nach wie vor daran, dass es möglich ist, in der zweiten Hälfte des zweiten Halbjahres dann wieder positive Zahlen zu schreiben. Aber bis es soweit ist, erwartet uns noch harte Arbeit.
Hatten Sie nicht am Anfang der Krise gesagt, wir würden gar keine Arbeitsplätze verlieren müssen? Oder erinnere ich das falsch?
Sie haben das richtig zitiert. Ich habe gesagt in der Pressekonferenz mit Olaf Scholz, wir haben die Maßnahmen so ausgelegt, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen muss. Das heißt, wenn ein Unternehmer sich entscheidet, auch während dieser Krise seine Mitarbeiter zu behalten, dann kann er dafür in großzügigster Weise Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen. Dadurch wird er von den Kosten entlastet und den Menschen bleibt das Schicksal von Arbeitslosigkeit erspart. Das geschieht derzeit bei rund 7 Millionen Menschen. Ich kann aber natürlich nicht ausschließen und auch nicht verbieten und verhindern, dass in einer sozialen Marktwirtschaft, die eben auch das Wort Marktwirtschaft im Namen trägt, Arbeitgeber und Unternehmen selbstständig über ihre Geschäftserwartungen nachdenken und entscheiden. Und dass es einige gibt, die sagen, auch wenn ich den Arbeitnehmer möglicherweise noch 2 Jahre oder 1,5 Jahre in Kurzarbeit beschäftigen könnte, ich glaube nicht, dass ich so schnell wieder ausgelastet bin. Solche Unternehmen gibt es.
Massenhaft. Massenhaft.
Ja, und die werden ihre Entscheidungen treffen. Aber noch einmal, wir werden feststellen, dass wir in Deutschland in puncto Arbeitslosigkeit sehr viel besser wegkommen als fast alle anderen europäischen Länder und insbesondere auch die USA.
Wir haben alle nicht gewusst, wie heftig Corona wird am Anfang. Aber wenn Sie könnten, würden Sie diesen Satz, den ich gerade zitiert habe, davon, dass kein Arbeitsplatz verloren geht, den würden Sie doch lieber rückgängig machen, oder?
Nein, ich habe nicht gesagt, es geht keiner verloren. Entschuldigung, Herr Alexander, Sie haben es beim ersten Mal richtig zitiert, beim zweiten Mal schon wieder nicht. Wenn der Satz missverständlich war, dann ist das sehr schade. Aber ich bin der Meinung nach wie vor, dass ein Wirtschaftsminister nicht die Aufgabe hat, die Unternehmen aufzufordern, Menschen zu entlassen, sondern dass er um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen muss. Das tun wir seit Ausbruch dieser Krise und wir tun es auch in vielen Bereichen mit Erfolg.
Die Frage ist, gibt es eine zweite Luft, wenn dieses Konjunkturprogramm womöglich wie ein Strohfeuer verglüht und Sie im nächsten Jahr feststellen, Sie brauchen noch was?
Ja, wir haben ja erst begonnen. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, die wir haben, auch solche, die gar nicht so besonders viel Geld kosten, sondern oftmals ohne größere staatliche Ausgaben zu haben wären. Das wären Liberalisierungsmaßnahmen, das wären Entbürokratisierungsmaßnahmen, Planungsbeschleunigungsmaßnahmen. Wir haben jetzt einmal das beschlossen, was in der Koalition mehrheits- und konsensfähig war. Aber wir sind ja in einem Lernprozess. Und manches, was wir jetzt gemacht haben, war auch für meine eigene Partei und Fraktion am Anfang eher ungewohnt. Es gab zu Anfang Diskussionen, ob es richtig ist, die Kurzarbeit so großzügig auszugestalten. Inzwischen haben alle kapiert, dass wir damit Millionen von Arbeitsplätzen gerettet haben. Deshalb setze ich darauf, dass wir auch bei den weiteren Punkten, nämlich der Entbürokratisierung und Planungsbeschleunigung, in den nächsten Wochen und Monaten schrittweise zu Ergebnissen kommen, die uns beim Wiederaufstieg helfen.
Glauben Sie eigentlich, dass die Parteien wirklich die politische Kraft haben werden, am Beginn eines Wahljahres die Mehrwertsteuer wieder steigen zu lassen? Markus Söder hat doch jetzt schon gewackelt. Werden wir nicht eigentlich die länger haben, die niedrigere Mehrwertsteuer?
Also ich warne dafür, erstmal unsere Bürgerinnen und Bürger zu unterschätzen. Die beobachten sehr klug, wie jeder von uns mit seiner Verantwortung fertig wird. Und die Partei oder der Politiker, der als erster glaubt, er könne in den Wahlkampfmodus gehen, er könne aus parteitaktischen Gründen notwendige Entscheidungen unterlassen, der hat die Rechnung ohne die Wähler gemacht. Das ist meine feste Überzeugung. Zweitens, was die Mehrwertsteuersenkung angeht, die haben wir befristet aus einem sehr guten Grund, weil wir, obwohl damit wichtige Staatseinnahmen fehlen werden für einige Monate, weil wir damit einen Anreiz geben können, Käufe, die man nicht alle 14 Tage macht, wenn es beispielsweise um neue Autos, Kühlschränke, Fernsehgeräte und anderes geht, dass man diese Käufe dann auch vorziehen kann. Das wäre eine wichtige Unterstützung für die Wirtschaft in Deutschland. Aber das hängt halt eben auch damit zusammen, dass es zeitlich befristet ist.
Was wollen Sie denn vorziehen, Herr Altmaier? Haben Sie sich schon was überlegt, einen Kauf, den Sie vorziehen wollen in den 6 Monaten? Ja, Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja,
neues Auto?
Nein, es ist tatsächlich so, dass ich darüber überlege, bestimmte Renovierungsarbeiten bei mir zu Hause. Ich habe ein Stück meines Gartens hinterm Haus.
In Saarbrücken?
Im Saarland, ja. Da müsste eine Stützmauer gebaut werden. Mhm. Das ist nicht so ganz günstig, ob ich das nicht gegebenenfalls vorziehe, weil es in der Tat dann auch dem Bauunternehmer hilft, das Auftragsloch zu überbrücken, was er andernfalls hat.
Sie sind der dienstälteste Minister von Angela Merkel mittlerweile und Sie sind ja, das kann man glaube ich so sagen, ein geschworener Merkelianer. Nun hat die Bundeskanzlerin ja neulich wieder gesagt, dass sie auf keinen Fall noch eine Amtszeit anstrebt. Gibt es eine politische Zukunft von Peter Altmaier nach Merkel oder sagen Sie, wenn die Chefin geht, dann gehe ich auch ins Saarland und baue meine Stützmauer und die anderen können hier weitermachen?
Soll ich Ihnen mal ganz ehrlich was sagen? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ach, ich bitte Sie, das
glaube ich. Ich glaube, dass wir, lieber Herr Alexander, wir sind im Augenblick noch mehr als ein Jahr von der nächsten Bundestagswahl entfernt. Und ich kann jedem nur den guten Rat geben, nicht mit Wahlkampf anzufangen, während viele Menschen um ihre Existenz fürchten, um ihren Arbeitsplatz Sorge haben, sondern dass wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Und alle anderen Entscheidungen, die werden dann getroffen, wenn es soweit ist.
Also Sie würden schon gerne weitermachen, oder?
Ich habe mich dazu nicht geäußert und ich werde mich dazu auch nicht äußern, weil ich glaube, dass alles falsch ist, was uns jetzt davon ablenkt und abbringt, über die notwendigen Entscheidungen für das Land insgesamt zu reden. Nicht die Themen, wer was, wann und an welcher Stelle wird.
Sagen Sie doch mal in einem Satz zum Abschluss, was soll bleiben sozusagen, in einem Satz als Überschrift. Wenn Peter Altmaier als Wirtschaftsminister geht, dann sollen die Menschen über mich sagen, dass
er nicht alles falsch gemacht hat.
Bescheiden.
Dankeschön.
Bitte.
Vielen Dank.
Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
Dass die Band Rammstein in gut einer Woche ein neues Parfüm rausbringen wird. Der Name verspricht bewusstseinserweiternde Geruchserlebnisse. Cocaine Black Ash heißt es und es soll nach verbrannter Asche riechen und in der Kopfnote nach schwarzem Leder. Damit unterscheidet es sich eindeutig vom olfaktorischen Vorgänger, der letztes Jahr ins Merchandising-Programm aufgenommen wurde. Der roch nämlich noch nach Benzin und Pastuli. Da macht das Headbangen sicher Doppelspaß. Und das Praktische ist, dass Rammstein ja schon den Soundtrack zur eigenen Parfümlinie entwickelt hat.
Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht?
Dass ich mich heute vorerst dauerhaft von Ihnen verabschiede. Dies war die letzte Ausgabe des Morning Briefing Podcasts, die ich Ihnen präsentiert habe. Denn ich nehme in diesem Sommer eine Auszeit von der tagesaktuellen Berichterstattung. Vorher möchte ich mich bedanken. Zuerst bei Ihnen, den Hörern, aber auch bei den Menschen, die diesen Podcast jede Woche möglich gemacht haben. Journalismus ist fast immer eine Teamleistung. Dieser Podcast war es auf jeden Fall. Bitte applaudieren Sie mit mir Stefan Rupp, Stefan Lischka, Josie Müller, Ferenc Reinke und last but not least Marc Schubert. Ob Sie mich im Herbst wiederhören, steht ehrlich gesagt noch nicht ganz fest. Schreiben Sie mir doch, wenn Sie sich das wünschen, und schreiben Sie Gabor Steingart. In jedem Fall wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Ihr Robin Alexander.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot in the day?